Ja, der Herr ist gut und der Herr beschenkt und gibt uns Gaben und gibt sie auf vielerlei Weise. Ich rutsche noch mal ein bisschen mehr hier in die Mitte, dann kann ich hier noch besser sehen. Es ist einfach gut, was der Herr uns schenkt, an Gaben und an Möglichkeiten. Gestern stand in meinem Kalender, wie immer um den Monatswechsel, Abrechnung. Ich habe das immer am Monatsende im Kalender stehen und ich weiß nicht, ob ihr auch so einen Tag der Abrechnung habt. Vielleicht am 31.12., wenn die Haushaltskasse stimmen soll. Für mich ist das jeden Monat, um auch mit der Gemeinde abzurechnen. Das steht im Kalender und ich bin auch dankbar, dass ich an manchen Stellen Rechenschaft geben darf über Finanzen und habe auch manchen Finanzbegleiter auf dem Wege, Kassensturz zu machen. Wenn es um Investment gehen würde und Geldanlagen und irgendwas, da wäre ich die falsche Frau. Da hätte ich gar nicht die Kenntnisse zu. Aber um den Tag der Abrechnung auf ganz andere Art und Weise geht es auch in unserem Predigttext. Um eine Art Kassensturz, um das so zu legen, wie es denn am Ende aussehen soll. Als die Banken in der Krise waren vor einigen Jahren und vielleicht auch immer wieder, haben viele Banken angefangen zu werben mit so Bildern, wo man am besten das Geld vergräbt, irgendwo im Garten. Oder ihr kennt diese Geschichten, wenn man plötzlich das Erbe irgendwie aufstreut und dann aus irgendwelchen Bettkästen irgendwelche Geldscheine holen sollte. Die Banken haben damit geworben, bei uns ist ihr Geld trotzdem sicher. Also sie brauchen es nicht vergraben und sie brauchen es auch nicht in Bettkasten zu verstecken. In rabbinischer Zeit war das die beste Haftpflichtversicherung. Da war das klar, wer sein Geld und sein Gut und das, was ihm anvertraut ist, vergräbt, der ist auf der sicheren Seite. Das ist der beste Schutz und wenn man es vergraben hat, dann kann einem nichts mehr passieren. Dann ist es sozusagen abgesichert. Die Absicherung und die Sicherheit auf der besten Seite. In unserem Gleichnis, das ich heute vorlese, von dem anvertrauten Geld, den anvertrauten Pfunden, da ist auch einer dabei, der auf Nummer Sicherheit gehen will. Der sich nicht traut, irgendwas damit zu machen, sondern sein Gut und sein Geld, das, was ihm anvertraut wurde, vergräbt, um auf der sicheren Seite zu stehen. Ich lese Matthäus 25 und weil das Gleichnis etwas länger ist, habe ich das nur passagenweise ausgedruckt. Ihr werdet sehen, wo ich dann mehr lese, als ausgedruckt ist. Das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seinen Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben, hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub deine Talente in die Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort: Du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es auf meine Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Szenen, Zittern und Beben. Soweit der Text. Und davor steht schon dieses: Seid wachsam. Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Irgendwann kommt der Herr zurück und dann ist dieser Tag der Abrechnung da. Nicht so wie wir jetzt wissen, der Monat geht zu Ende, das Jahr geht zu Ende, der neue kommt, ich kann mal Kasse machen. Sondern sie wussten weder Tag noch Stunde. Seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus. Ihr wisst nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir haben vorhin gesungen: Freut euch, der Herr ist nah. Und doch denken wir 2015 noch lange hin. Wenn wir diesen Text angucken und hören, den wir gerade gesagt haben, können wir ja gleich auf verschiedensten Ebenen denken. Ist es denn überhaupt gerecht, was der da tut? Ist es ungerecht? Warum kriegt der eine 5 und der andere nur 2 und der andere sogar nur 1? Wie ist das mit dem Vertrauen, die Talente, die anvertraut werden? Und wie ist das mit der Angst? Vor wem muss ich eigentlich Angst haben? Und das Nächste: die einen handeln und man könnte sagen, der spielt vielleicht auf Risiko. 5 hat er gehabt, der hätte auch alles verspielen können. Oder doch auf Nummer Sicherheit gehen, vergraben, was ich habe. Und wie ist das mit diesen Gottesbildern? Der eine, der gleich sagt, ich wusste, du bist ein harter Mensch, ich kriege sowieso nur 1 auf den Deckel, egal was ich mache. Es ist völlig egal, wie ich mich bemühe, du bist ein harter Mensch. Wie ist das mit dem Einsatz im Leben und für das Leben? Vermögen und Fähigkeiten, Vertrauen und Verantwortung, Treue und Rechtfertigung. 3 Wortpaare, denen ich näher nachgehen möchte. Das eine ist dieses Vermögen und die Fähigkeiten. Der Herr gibt sein Vermögen an die Knechte. Das ist ein spannendes Wort. Was vermag ich alles durch den? Vermögen, Können, mein ganzer Besitz, das, was mir anvertraut ist. Der Mann, der investiert erstmal in seine Knechte, in seine Mitarbeiter. Indem er ihnen das Vermögen anvertraut, gibt er ihnen auch die Vollmacht, in seinem Namen zu handeln. Und der Mann traut jedem was zu. Und dann heißt es aber in dem Text, er vertraut jedem nach seinen Fähigkeiten. Manchmal trauen wir uns vielleicht gar nicht so viel zu, wie wir vielleicht können, oder andersherum, andere trauen uns mehr zu, als wir wirklich können. Ist ja auch immer so eine Balance. Aber der Mann traut den Knechten erstmal was zu. Vertrauen kann ja auch ganz schnell missbraucht werden oder nach hinten losgehen. Und ich vertraue dir was an und trage mal den Becher in die Küche und plötzlich macht es Clear und das war das gute Geschirr. Das ist schon ein trauriger Moment, wenn plötzlich was kaputt geht, wenn etwas nicht Frucht trägt. Und dieser Mensch, der sein Vermögen verteilt, vertraut den Leuten ein Gut an, ohne zu wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ohne zu wissen, was sie eigentlich damit machen. Aber er sieht, da sind unterschiedliche Leute. Der eine kann mit 5 Talenten umgehen, der andere eher nur mit 2 und der dritte, ja, für 1. Er sieht die Unterschiede und er will auch keinen überfordern. Der mit dem einen hatte ja schon Angst und wäre mit 5 vielleicht völlig überfordert gewesen. Aber er lässt auch keinen einzigen aus. Er hat sie alle im Blick. Ist es ungerecht? Kennt ihr die Eltern, die bei Geldgeschenken immer allen Kindern das Gleiche in den Briefumschlag stecken? Vielleicht gehört er ja auch dazu. Mein Vater gehörte dazu. Aber manchmal war das ein Unterschied und ich war 20 Jahre jünger als mein ältester Bruder.
da waren die Verhältnisse ganz anders plötzlich. Und ich brauchte vielleicht gar nicht was anderes. Und die Jüngste hat dann immer noch was extra gekriegt. Dann hat das Gerechtigkeitsdenken dann irgendwann doch so einen Kipper gekriegt. Wie ist das mit dem, wo sind wir gerecht? Alle sollen dasselbe kriegen, damit sich keiner ungerecht behandelt fühlt. Aber vielleicht braucht man auch nur unterschiedliche Dinge. Ich habe gerade gelesen im Internet, dass jeder Deutsche 2014 ein Durchschnittseinkommen von 83.000 Euro gehabt hat. Boah, genau. Könnt ihr jetzt selbst gucken, wo ihr da selbst steht? Durchschnitt aller Deutschen. Da klafft diese Grenze schon zwischen Ost und West. Nämlich im Westen war das Durchschnittseinkommen bei 94.000 und im Osten nur bei 41.000. Da ist schon eine große Kluft. Und vielleicht können wir auch diese Kluft sehen und merken plötzlich, wow, da komme ich überhaupt nicht mehr vor in diesen Tabellen. Oder, ach ja, was ist denn da gerecht? Und wie wollen wir denn sehen? Wie ist das mit so einem Herrn, der unterschiedlich seine Knechte einsortiert? Und wie ist das mit uns? Da kommt das Vertrauen und die Verantwortung ins Spiel. Wie ist das mit dem Zutrauen, mit den Möglichkeiten und Erfahrungen, die wir haben? 10, 5 und ein Talent werden verteilt. Vielleicht nicht gerecht, aber seinen Fähigkeiten entsprechend heißt es da, im Griechischen steht da noch Dynamin, der Kraft entsprechend. Der eine konnte mehr verantworten, der konnte vielleicht auch mehr leisten, der andere weniger. Entscheidend ist gar nicht die Menge in diesem Text. Entscheidend ist, jeder hat etwas bekommen. Jeder hat etwas anvertraut bekommen, so wie von uns jeder etwas anvertraut bekommen hat. An Geld, an Gaben, an Fähigkeiten, an Talenten. Und die Frage ist, welchen Raum für Erfahrung gebe ich? Vielleicht habt ihr gerade im Gottesdienst gesagt, da hat sie so tolle Orgelspieler und Klavierspieler und dann macht sie so eine Ansage am Anfang des Gottesdienstes. Ja, es war alles völlig ungeprobt. Und dann muss auch erst einer das Zutrauen haben, zu sagen, ich mache das jetzt spontan. Andere, die einfach plötzlich Dinge sagen, ich riskiere es einfach. Was ist denn dieser Raum der Erfahrung? Wenn ich mich nach vorne traue und nach vorne gehe, ist immer die Gefahr, dass mir was schiefläuft. Ist immer die Gefahr, dass etwas passiert. Der 5 hatte, wusste auch nicht, ob er 5 dazukriegt. Aber er konnte es nur versuchen. Er konnte sich nur einbringen. Risiko wird ja unterschiedlich definiert. Aber egal, wie man es definiert, es hat immer gemeinsam, dass die Ereignisse mit der Möglichkeit einer negativen Folge ausgehen. Es kann immer negativ ausgehen, wenn ich etwas riskiere. Es kann auch positiven Gewinn machen. Es hat aber immer Auswirkungen. Und wenn ich etwas riskiere, hat es immer Chancen, aber es ist auch immer ein Wagnis. Auch die Knechte riskieren, zumindest die ersten 2. Sie bringen ihren Einsatz und sie wissen, was sie eingesetzt haben. Hier sind meine 5 Talente und ich habe 5 dazugekriegt. Hier sind 2 und ich habe 2 dazugekriegt. Manchmal müssen wir auch klären, was können wir eigentlich einsetzen. Immer wieder mal so ein Kassensturz, nicht nur was unsere Haushaltskasse angeht und gucken, wie viel kann ich denn spenden und an wen und wohin und wie viel brauche ich wirklich zum Leben oder wie viel Zeit habe ich, wie viel Kraft habe ich. Aber es ist wichtig zu wissen, zu klären, was kann ich einsetzen. Wenn ihr auf den Sonntagsblatt geguckt habt, seht ihr, in der nächsten Woche beginnt unsere Jubiläumszeit als Gemeinde ganz intensiv. Da ist diese Einweihung 100 Jahre dieser Kirche hier. Und Baptisten waren am Anfang schon eine Bibelmission. Und das, was sie hatten, dieses Fund, das sie einsetzen konnten, war die Bibel und das Wort Gottes. Und es war ihnen ein Anliegen, hier in Altona und in Hamburg hinaus die Bibel nach Hause zu bekommen und den Leuten nach Hause zu bringen. Und sie wussten, auch bildungsferne Schichten müssen jetzt erstmal lesen lernen, damit sie nicht nur die Bibel im Regal stehen haben, sondern dann auch lesen können. Dann hat die Gemeinde von Anfang an in Bildung investiert. Leuten etwas beigebracht und sich dafür reingesetzt. Ich habe im letzten Jahr zum Jubiläum zu 350 Jahren Altona das so formuliert: So wurden Menschen aus bildungsfernen Schichten zu eifrigen Lesern, um über ihren Glauben Rede und Antwort stehen zu können. Ebenso stand das Musizieren in hohen Kurs, das Singen und das Lesen haben zur Identität und Zusammenhalt der Baptisten beigetragen und dienten dazu, das Evangelium weiterzugeben und Menschen als Persönlichkeiten zu stärken. Bibel und Musik waren immer ein Instrument da schon und sie haben es eingesetzt und das war dieses Gut. Und die ersten Altonaer Christen hier, die zur Baptistengemeinde sich hielten, hatten diesen Vers aus Epheser 4,23 mit auf dem Weg. Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Das war der Vers, der am Anfang dieser Gemeindegeschichte stand. Ihr wurdet gelehrt, ihr hattet das als Gut. Und das war das Gut, was sie mitgenommen haben, was sie eingesetzt haben. So wurde Gemeinde, so wurde vieles gebracht. Und da war es völlig egal, welches Einkommen wer hat. Da war völlig egal, wie viel Talente hatte. Jeder, wie klein, wie groß er war, sie waren gemeinsam unterwegs. Und das gilt bis heute. In der letzten Woche habe ich gepredigt über ihr seid das Salz und Licht. Und diese Frage nach dem, wo steht ihr als Jünger in dieser Welt? Und an dieser Stelle möchte ich uns die Gemeinde in Erinnerung rufen, an die Matthäus dieses Evangelium schreibt. Matthäus, der an eine Gemeinde schreibt, die verstreut war, die nur noch eine kleine Kraft zu scheinen hatten, die nicht mehr wussten, wie geht's eigentlich weiter und was macht das denn für einen Sinn? Wir kommen gar nicht mehr so richtig zusammen, wir sind hier und da verstreut. Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Und am Ende endet Matthäus sein Evangelium noch hin, geht noch weiter, geht hin in alle Welt. Ihr seid schon verstreut, aber verstreut euch noch mehr, denn ihr seid wichtig. Lebt als Jünger unter den Leuten. Gott hat euch die gute Nachricht anvertraut, das Evangelium. Haltet es nicht zurück. Das ist die Botschaft, die im Kern erstmal im Matthäus-Evangelium steht. Ihr habt das Evangelium, haltet es nicht zurück. Das wussten die ersten Baptisten hier am Ort. Und das ist auch das, was uns heute gepredigt wird. Ihr habt Talente gegeben. Der Herr hat das Vermögen gegeben. Aber was ist denn das Vermögen, das Jesus seinen Jüngern anvertraut hat? Es ist nicht das große Bankkonto. Das ist das Gleichnis hier von dem Geld. Das Vermögen, was Jesus seinen Jüngern gegeben hat, ist das Evangelium. Der Herr ist nah. Gott wird sein Reich aufrichten. Und ihr seid geliebt. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, um euch zu retten. Schuld und Sünde und Tod haben nicht mehr das letzte Wort, sondern er hat Friede gebracht zwischen Gott und Menschen. Und deswegen feiern wir heute Abendmahl. Deswegen gehen wir dem Herrn entgegen und deswegen können wir diese Botschaft weitertragen. Jetzt könnte man ja fragen, der eine hat 5 Talente, der andere 3 oder 2 und der nächste nur 1. Gibt es denn mehr oder weniger Evangelium? Nein, das gibt es nicht. Es gibt nicht mehr oder weniger, es gibt mehr oder weniger Verantwortung. Vielleicht auch mehr oder weniger Möglichkeiten. Vielleicht auch mehr oder weniger Kräfte. Aber entscheidend ist in diesem Evangelium nicht, wer hat viel Kraft, sondern entscheidend ist, auch die kleinste Kraft einzusetzen. Treue oder Rechtfertigung? Die einen leben und handeln mit dem, was sie dem Evangelium entsprechend gekriegt haben und setzen das ein. Die anderen sichern die Botschaft für sich und vergraben sie. Spannend bei diesen dreien ist, dass die ersten beiden kommen und sagen, hier, du hast mir das anvertraut und ich habe es weitergegeben. Ich wurde Jünger und andere sind zu Jüngern geworden. Ich habe das Evangelium gehört und ich habe es weitergesagt, wie auch immer man das dann nehmen kann. Und der Dritte hat so ein Gottesbild. Ich bin ja auf der sicheren Seite, ich habe mich abgesichert, meine Haftpflichtversicherung im Rabbinischen hier angetreten, indem ich es vergraben habe. Mir konnte ja nichts passieren, ich habe das Evangelium, aber ich brauche es auch nicht weiterzugeben. Weil ich weiß ja, du bist ein Ungerechter, du bist ein Harter. Ich verstehe dich sowieso nicht. Und ich wusste, egal was ich tue, ich mache es falsch. Und der Dritte rechtfertigt sich. Und das ist ganz spannend in diesem Text, in dem er Gottes Wesen beschreibt. Und damit ist letztlich Gott schuld. Er hat nichts getan, weil Gott doch so ist. Und da ist, glaube ich, der Punkt, wo Matthäus uns auch aufmerksam machen will. Wenn er darum geht, wem viel gegeben ist, dem wird noch mehr gegeben und wem wenig gegeben ist. Es geht nicht darum, wer hier irgendwas tut oder nicht, sondern dir ist etwas anvertraut, das Evangelium. Und die Frage ist, wie gibst du es weiter? Oder wo vergräbst du es und hältst auch den anderen das vor? Ich habe so einen Satz des Jahres, den habe ich vor einigen Wochen gelesen und bin ganz begeistert über diesen Satz. Der heißt, wer etwas will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Und so ähnlich kommt mir auch dieser Dritte vor. Ich habe nichts getan, ich habe es vergraben, weil du ja so bist. Und ich habe sowieso viel zu wenig gekriegt. Also hätte er eine ganze Litanei einzünden können. Und der Herr sagt in diesem Vers, du wusstest es doch. Du hast gewusst, ich komme wieder. Dann hättest du doch wenigstens was Kleines tun können. Sie wissen um Gottes Gericht, um Jesu Wiederkunft, doch handeln nicht. Und da will Matthäus und dieser Text uns auch ermahnen. Und die Jünger, die in der Verstreuung sind und vielleicht um ihre kleine Kraft wissen, die er schon ermutigen musste, ihr seid das Salz und Licht, die er ermutigen musste, ihr wisst es, er kommt wieder. Und was jetzt gefragt ist, ist nicht, ob ihr euch rechtfertigt, ob ihr Begründungen findet für irgendwas, für euer Handeln oder nicht, sondern die entscheidende Frage ist, bist du treu? Bist du deinem Herrn treu? Und gehst du treu mit dem um, was er dir anvertraut hat, nämlich die Botschaft seiner Liebe und seiner Herrschaft. Der Fokus dieses Gleichnisses wird nicht auf das Versagen gelenkt, nicht auf dieses, der eine kann und der andere kann nicht und du musst deine Talente einbringen und sonst was. Das kann man auch predigen, aber ich glaube, der Fokus ist viel mehr noch auf das Vermögen gelenkt, das, was dir geschenkt ist. Und es ist dir geschenkt, die Gnade Gottes, das Evangelium. Wer treu ist, der wird belohnt. Wer die Botschaft weitergibt, seine Möglichkeiten nutzt und bereit ist, egal wann der Herr wiederkommt. Und wenn es nur das eine ist, das dir anvertraut ist, wer treu ist, der wird leben in Ewigkeit. Der wird am Freudenmahl teilnehmen und das Abendmahl hier ist ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Und ich freue mich auf diese Tafel mit euch allen zu feiern. Wer treu ist, der wird in Ewigkeit am Freudenmahl teilnehmen, wie klein seine Kraft und seine Möglichkeiten auch sind. Und deswegen lädt uns Matthäus ein, seid wach und lebt schon heute als Jünger in dieser Welt. Esst und schmeckt und sagt weiter, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Amen.